Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen.
Eins der großen Themen beim World Medical Device Summit war das Thema Regulierung. Also wie schaffen wir es, eine bessere Regulierung zu gestalten, bei der nicht alle stillgelegt werden und bei der wir trotzdem die Ziele der Regulierung wie Sicherheit der Patienten, Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller erreichen können. Und um zu lernen, wie man gute Regulierung macht, haben wir den Dr. Sebastian Fritz Morgenthal eingeladen gehabt. Jemand, der gerade nicht aus unserem Bereich kommt, sondern aus dem Bereich der Banken. Und er hatte berichtet, wie dieser Bankensektor reguliert wird. Und das war sehr, sehr spannend. Und weil ich finde, das sollte jeder wissen und kennen, was in anderen Branchen passiert, habe ich ihn heute eingeladen, den Dr. Sebastian Fritz Morgenthal. Sebastian, könntest du dich ganz kurz vorstellen?
Ja, kann ich gerne. Also der Name war ja schon genannt, Sebastian Fritz Morgenthal. Ich bin Physiker, habe in Schwerionenphysik promoviert an der Goethe-Universität in Frankfurt. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her, 1997. Bin dann zur Deutschen Bank gegangen, ins Risikomanagement. Mich dort beschäftigt mit Scorekarten und Ausfallprognose. Im Prinzip, wie kann ich aus Daten und aus dem Verhalten von Kunden etwas über deren zukünftiges Verhalten sagen. Es gab dann eine große regulatorische Initiative, Basel II nannte die sich, bei der modellbasierte Berechnungen über Kreditqualität, modellbasierte Berechnungen über operationelle Risiken Einzug finden sollte in die Regulierung von Banken. Und damit habe ich mich stark beschäftigt. Ich war auch bei einigen Landesbanken, bei der WestLB, die gibt es nicht mehr, bei der HSA Nordbank, die ist inzwischen privatisiert und heißt jetzt Hamburg Commercial Bank. Das waren jeweils Krisenmandate und bin dann vor etwas über 10 Jahren in die Beratung gegangen, war bei diversen Beratungshäusern, aktuell bei Bain & Company und bin dort der interne Risikomanager, sprich ich manage die Risiken unserer eigenen Firma. Das Interessante ist natürlich eine Beratung, die ist, zumindest eine Strategieberatung, ist nicht reguliert. Das heißt, ich kenne jetzt auch mal die andere Seite. Wie ist da eigentlich Risikomanagement ohne Regulierung? Das hat ein paar Vorteile, man ist flexibel, das hat aber auch ein paar Nachteile. Man hat im Prinzip keinen Hebel in der Hand, wenn die Geschäftsleitung keine Lust hat, bestimmte Dinge umzusetzen, weil man dann nicht sagen, man kann nicht mit dem Regulator drohen. Das ist, wenn man so will, ein wesentlicher Unterschied.
Großartig. Damit hast du ganz viele Stichworte auch schon genannt gehabt. Also ganz besonders nennen möchte ich diese Stichworte Risikomanagement und Regulierung. Und ich glaube, das führt uns jetzt auch direkt mitten ins Thema rein. Nämlich einmal die Frage, welche Risiken gibt es denn in dem Bankenumfeld? Also muss sogar vielleicht die Frage erweitern, welche Risiken für welche Personen oder für welche Organisationen müssen da gemanagt werden? Und dann werden wir nachher auch schauen, gibt es dafür einen regulatorischen Rahmen?
Also in der Bankenwelt, da unterscheidet man erstmal zwischen sogenannten finanziellen Risiken und nicht finanziellen Risiken. Finanzielle Risiken sind welche, die du im Prinzip aus dem Geschäftsbetrieb heraus eingehst, um einen Ertrag zu erwirtschaften. Das sind Kreditrisiken. Also man gibt zum Beispiel einen Kredit an einen Kunden, an eine Gegenpartei und diese Gegenpartei hat möglicherweise eine Zahlungsstörung oder einen Zahlungsausfall. Das ist Kreditrisiko. Oder man investiert in ein bestimmtes Produkt, ja, in eine Aktie oder in einen anderen Kontrakt und der ändert sich im Wert. Das ist Marktrisiko. Und dann gibt es, also das wären, wenn man so will, im Wesentlichen die finanziellen Risiken. Es gibt aber auch nicht finanzielle Risiken, die entstehen praktisch aus dem Betrieb heraus. Also ich mache einen Fehler, ich habe einen sogenannten Fat Finger. Also ja, ich statt 100 Kontrakten kaufe ich 10.000 Kontrakte oder umgekehrt verkaufe so viele. Das sind sogenannte Fat Finger Events. Es gibt aber natürlich auch das ganze kriminelle Spektrum. Das sind auch nicht finanzielle Risiken. Jemand benutzt die Bank oder deren Infrastruktur, um Geld zu waschen. Jemand intern oder extern versucht, betrügerische Geschäfte über die Bank oder über die Infrastruktur der Bank abzuwickeln. Das sind wesentliche nicht finanzielle Risiken. Dann gibt es noch einige andere sogenannte Liquiditätsrisiken. Also eine Bank muss natürlich immer ausgestattet sein, muss immer Geld in der Kasse haben. Und das ist ja allgemein bekannt. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Sparer einer Bank Geld gebe und wenn jetzt alle Sparer an einem Tag in der Bank stehen würden und würden ihr Geld abheben wollen, dann wäre die Bank illiquide. Die könnte das gar nicht auszahlen. Ist nämlich mitnichten so, wie man das immer früher aus den Westernfilmen kennt, dass da ein großer Tresor steht und da sind die Ersparnisse alle drin. Nein, die Ersparnisse von mir, die stecken halt in der Immobilie vom Nachbarn. Ja, also im Prinzip, die Bank selber hat dieses Geld gar nicht, hält das gar nicht vor, sondern hält nur einen bestimmten Betrag vor. Und das, da gibt es auch eine aufsichtsrechtliche oder eine regulatorische Vorgabe. Sie muss im Prinzip so viel vorhalten, dass sie unter normalen Umständen 30 Tage lang in der Lage ist, auszuzahlen. Also im Prinzip einen Bedarf von 30 Tagen abdecken kann. Das ist so eine typische regulatorische Vorgabe. Aber wie gesagt, sie muss nicht alle Einlagen vorhalten. Das würde gar keinen Sinn ergeben.
Okay, jetzt haben wir schon ganz viel gelernt, nämlich einmal diese Taxonomie, durch Unterschieden zwischen finanziellen und nicht finanziellen Risiken. Hast dafür jeweils nochmal zwei Unterbeispiele gegeben. Die Frage, welche Personen und Organisationen es betrifft, ist, glaube ich, auch mit beantwortet, aber stell mal ganz kurz nochmal sicher. Also ich habe jetzt gehört hier die Einleger selber, also deren finanzielle Assets, aber auch die Bank, die eben da beschützt werden muss, beispielsweise von kriminellen Tätigkeiten. Habe ich das richtig wiedergegeben, dass das die beiden großen zu schützenden Personen bzw. Organisationen sind?
Das kann man so sagen. Also das ist natürlich auch genau so ein Punkt, der bei der Aufsicht eine große Rolle spielt, dass eine Aufsicht erstmal natürlich die Einleger schützen will. Und das sind vor allem die Privatkunden, die Menschen, die ihr Geld geben. Das ist tatsächlich auch eine Art von Verbraucherschutz. Das ist die eine Aufgabe, aber es gibt noch eine andere Aufgabe. Die Aufsicht will auch für Finanzstabilität sorgen. Also Geld ist ja, wenn man so will, kann man fast sagen, ein Gesellschaftskontrakt und der basiert auf Vertrauen. Also ich glaube halt, wenn mir jemand 50 Euro gibt, dass ich die 50 Euro woanders wieder einsetzen kann, dass ich im Supermarkt dafür einkaufen kann. Und wenn ich das Vertrauen nicht mehr hätte, dann würde ich das Geld nicht mehr einsetzen. Insofern hat eine Finanzaufsicht auch ein Interesse dran oder arbeitet auch daran, dass dieses Vertrauen erhalten bleibt. Und das Vertrauen würde gestört werden, wenn eine Bank auf einmal nicht mehr funktioniert. Wenn die Bank sagt, wir sind jetzt geschlossen. Oder wenn die Geldautomaten nicht mehr funktionieren. Oder wenn das Online-Banking nicht mehr funktioniert. Insofern hat die Bankaufsicht auch dort eine Verantwortung und eine Aufgabe, dieses Vertrauen zu erhalten. Für eine einzelne Bank, aber auch für das gesamte Bankensystem.
Also haben wir auch eine gewisse Analogie im Medizinproduktebereich, aber auch den Verbraucherschutz. Das wäre in diesem Fall dann den Patientenschutz. Aber was vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommt, dann das System am Laufen zu halten. Das wäre jetzt natürlich ja nicht das finanzielle System, sondern das Gesundheitssystem. Und wenn man jetzt das eine Ziel, nämlich die Patientensicherheit, dahingehend optimiert, dass man keine Medizinprodukte mehr in den Markt bekommt, ja, dann hat man natürlich auch kein Problem mit unsicheren Medizinprodukten, dann konterkariert es aber das andere Ziel, nämlich der Gesundheitsversorgung. Wenn wir jetzt wieder zu den Banken zurückkehren, du hast ein bisschen, hast du schon berichtet gehabt, welche regulatorischen Anforderungen es da gibt, also bist du ganz kurz mit eingestiegen, aber könntest du da noch einen Schritt weiter gehen, also welche Anforderungen hat der Gesetzgeber jetzt an diese Banken und wie konkret sind diese Anforderungen, also ich habe da zwischen den Zeilen schon gehört, das geht runter bis auf konkrete Metriken, da hast du nämlich zum Beispiel gesagt 30 Tage, kannst du uns da einen kurzen Überblick geben?
Also es gibt die, wenn man so will, die Bilanzseite. Eine Bank muss einen bestimmten Teil ihrer Passivseite durch Eigenkapital abdecken. Das ist also das Geld, was die Eigentümer der Bank geben und zurückgehaltene Gewinne. Also wenn ich Gewinne mache und diese nicht ausschütte, sondern praktisch zurückhalte. Das ist eine Reserve, mit der eine Bank Verlustschwankungen ausgleichen kann. Das heißt, wenn ich ein Verlustjahr habe, dann kann ich natürlich aus der Bilanz das Eigenkapital einsetzen. Und wenn das Eigenkapital nicht ausreichen würde, um die Verluste abzudecken, dann wäre die Bank überschuldet. Insofern, das ist eine wesentliche Vorgabe. Da gibt es auch diese ominösen 8%, fallen so ein bisschen wie vom Himmel. Das heißt, es ist in Basel I entstanden, dass eine Bank 8% seiner risikogewichteten Aktiva durch Eigenkapital unterlegen muss. Und mittlerweile sind das auch höhere Werte, hat sich auch ein bisschen was geändert, hat sich auch ein bisschen was in der Qualität geändert. Aber das sind Technikalien. Das heißt, das ist der eine Teil. Und man muss dazu sagen, die Risiken werden für jedes einzelne Geschäft gemessen. Also jedes einzelne Geschäft kriegt eine Risikogewichtung und die Bank muss dann in der Summe für alle diese Geschäfte entsprechend dieses Eigenkapital vorhalten, respektive übersteigen, muss also mehr als das vorhalten. Das ist der Teil des Eigenkapitals und dann gibt es den Teil der Liquidität, das habe ich vorhin schon genannt. Der Bank muss in der Lage sein, für die nächsten 30 Tage seine Auszahlungsströme, also alle im Prinzip Verbindlichkeiten, die die Bank in den nächsten 30 Tagen bedienen muss, bedienen zu können. Und zwar unabhängig davon, was auf der anderen Seite passiert. Das ist der eine Teil und der andere Teil ist, der bezieht sich auf ein Jahr. Das ist das sogenannte, dass eine Bank muss in der Lage sein, alle Anforderungen, die im nächsten Jahr bekommen, heute schon, das nennt man dann, gefundet zu haben. Also im Prinzip schon die Eigenmittel bereit zu haben, um das Jahr bedienen zu können. Das heißt, man hat einen kurzfristigen Horizont und einen eher mittelfristigen Horizont, den die Bank abbilden muss. Das ist, wenn man so will, die Idee hinter diesen Ratios. Wir haben also gesehen, Liquidität und Kapital. Jetzt sollte man noch was sagen, was ganz wichtig in der aufsichtsrechtlichen Betrachtung ist. Eine Bank muss auch in der Lage dazu sein, das unter bestimmten Szenarien zu machen. Das heißt, die Aufseher geben sogenannte Stressszenarien vor, sagen, okay, jetzt geht irgendwie jetzt erhöht die EZB ihren Zins um 200 Basispunkte. Hat die Bank dann immer noch genügend Kapital? Hat die Bank dann immer noch genügend Liquidität? Das heißt also, eine Bank muss also nicht nur in einem Normalzustand diese Ratios erfüllen, sondern auch in bestimmten Stressszenarien. Oder man spielt die Finanzkrisen ab oder sagt irgendwie, die Arbeitslosigkeit steigt um 5%. Ja, dann, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann hat das Folgeauswirkungen, dann fallen Unternehmen aus, dann gibt es Kreditrisiken, dann gibt es Wertberichtigung, Abschreibung und welche Auswirkungen hat das auf die Bilanzstruktur und die Liquiditätssituation der jeweiligen Bank? Das sind also ganz wichtige aufsichtsrechtliche Steuerungsgrößen im Sinne von KPIs oder KRIs, sogenannte Key Risk Indicators. So arbeitet, wenn man so will, die Bankaufsicht mit ihrem messbaren Teil.
Okay, das ist super spannend. Ich versuche gerade wieder für unsere Medizinprodukte-Zuhörer ein bisschen den Link hinzubekommen. Also es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und besonders bei den Unterschieden sollten wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, was man da von den Banken lernen kann. Eine Gemeinsamkeit, die ich gehört habe, ist diese produktspezifische Betrachtung. Das ist ja auch in gewisser Weise eine risikobasierte Betrachtung auf Produktebene. Das kennen wir bei den Medizinprodukten auch. Das ist auch, was der Hersteller sich anschauen muss und wo der Hersteller in seinen Vorgaben zumindest ein bisschen über die Risikoklassen unterscheidet. Was wir im Medizinproduktebereich nicht haben, waren solche Dinge wie die Versorgungssicherheit, hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, sicherzustellen. Es gibt keine Anforderungen daran, an Hersteller wirklich einen aktiven Beitrag da leisten zu müssen. Also da hofft man anscheinend auf das unternehmerische Interesse, die Produkte in den Markt zu bekommen. Aber irgendwelche Ausfallszenarien, und ich habe das selber schon erlebt, wo große Hersteller auf einmal von der FDA geblockt worden sind wegen großen Produktionsproblemen, das hat man nicht modelliert gehabt. Also da scheint es eine Lücke in gewisser Weise in diesem System zu geben. Und die rührt wieder genau daher, was wir vorher gesagt haben, nämlich dass wir so eine einseitige Zielsetzung haben, nämlich nur auf Patientensicherheit und auf dem Auge der Patientenversorgung, aber ein bisschen blind sind. Und den zweiten Unterschied, den du uns gerade mitgegeben hast, ist die Konkretheit über diese Metriken. Also wir haben bei den Medizinprodukten keine Vorgabe jetzt im Gesetz mit drin. Ja, in Normen sieht es ein bisschen anders aus, aber im Gesetz sind da keine Metriken in der Regel mit genannt, die eingehalten werden müssen. Also das sind, glaube ich, Dinge, wo man nochmal lernen kann. Wenn wir jetzt, du hast schon den Stichpunkt für die nächste Frage gegeben, nämlich das eine ist, was ist gesetzlich vorgeschrieben? Und eine völlig andere Sache, was wird eigentlich eingefordert? Also wie ist das Enforcement, wie ist die Überprüfung? Wie läuft es in dem Bankenbereich? Und auch vielleicht eine damit verbundene Frage, also wie macht man das? Kommt da auch vielleicht Software mit zum Einsatz?
Ja, also es ist so, dass die Banken darüber regelmäßig Bericht erstatten müssen. Es gibt bestimmte Risiken, da müssen sie sogar täglich Bericht erstatten. Also das Marktrisiko, das muss täglich berichtet werden, immer sozusagen am Folgetag T plus 1. Ja, gibt es einen Bericht darüber, wie war die Marktrisikosituation am gestrigen Tag, der sogenannte Value at Risk. Und dann gibt es andere Berichtsformate, die sind dann eben monatlich, weil die sind weniger volatil. Da reicht eine monatliche Berichtsform aus. Und da gibt's eine richtige aufsichtsrechtliche Vorgabe. Das heißt also, die EZB empfängt diese Informationen von all diesen Banken und kann daraus auch, sagen wir mal, statistische Aussagen ableiten. Wenn man jetzt irgendwie im Radio eine Nachricht hört, die Bundesbank hat festgestellt, die Eigenheimkredite sind im letzten Quartal um 30% gesunken, jetzt wegen der Zinssituation. Dann weiß die Bundesbank das unter anderem auch aus diesen regelmäßigen Meldungen, weil sie halt im Prinzip genau weiß, das machen die Banken. Dass die berichten ganz genau darüber, wie ihre Geschäftsentwicklung ist und wie die Risiken in der Geschäftsentwicklung sind. Klar, dass dafür Software eingesetzt wird. Interessanterweise ist das, ich nenne das mal ein Oligopol oder in Deutschland ist es sogar ein Duopol. Da gibt es im Wesentlichen zwei Anbieter. Also der dritte sind die Banken selbst. Manche Banken haben noch ihre eigenen Lösungen. Aber eigentlich gibt es dann zwei große Anbieter, die genau diese Schnittstelle schaffen. Also die im Prinzip die Information, die in den Banksystemen ist. Und man muss bei Banken immer davon ausgehen, die sind, was Infrastruktur betrifft, sind immer sehr fragmentiert, weil sich das halt über Jahre hinweg entwickelt hat. Und ich führe ein neues System ein, kann aber das alte nicht abschaffen, weil ich habe noch Kunden drauf und Abhängigkeiten. Und der Clou dieser Softwareanbieter ist praktisch aus diesem Sammelsurium unglaublich viele verschiedene Einlieferungssysteme einen standardisierten Bericht herauszugeben und das einigermaßen zuverlässig herauszugeben. Und wie gesagt, gibt es zwei Anbieter. Einen, der eher die größeren Banken abbildet und einen, der eher die kleineren Banken abbildet. Und dann gibt es immer welche, die einsteigen wollen. Also interessant zum Beispiel, es gibt Anbieter aus den USA, die versuchten hier in diesem Markt, im europäischen Markt, gerade im deutschen Markt zu landen, keine Chance. Keine Chance. Kamen nicht rein, haben es einfach nicht, haben diese Spezifizierung, was sind sozusagen Spezialanforderungen, das haben sie nicht umsetzen können oder zumindest nicht so umsetzen können, dass es erfolgreich ist. Das ist die eine Bemerkung dazu. Die andere ist, ich habe mich immer gefragt, warum SAP das nicht anbietet. SAP ist durchaus im Banking ein bekannter Name. Warum bietet SAP nicht dieses regulatorische Modul an? Und mir wurde erklärt, das lohnt sich für die nicht. Das ist im Prinzip so komplex, ja, dass SAP mit seiner Art und Weise, wie sie Software produzieren, das nicht für sie gewinnbringend machen können. Also bieten sie es nicht an. Das ist ein sehr spezieller Markt, muss man dazu sagen.
Boah, das ist extrem interessant. Also du hast jetzt wieder viele Punkte mit reingebracht, die ich ganz kurz zusammenfassen will. Also der erste Punkt, auch mit dem Unterschied zur Medizinproduktewelt, es gibt diese Gesamtüberwachung. Ja, das haben wir nämlich nicht. Es kümmert sich in Brüssel erstmal überhaupt niemand darum, ob wir jetzt genug Produkte im Markt haben oder was mit den Produkten passiert. Das sind Zahlen, die wir jetzt geliefert haben, auch beim World Medical Device Summit, wo die aus allen Wolken gefallen sind. Und das Zweite, was ich extrem überraschend fand, war die Frequenz, nämlich täglich. Also da können sich, glaube ich, die Medizinproduktehersteller freuen, die einmal im Jahr und manchmal auch nur alle 2 Jahre oder in anderen Risikoklassen, nur wenn sie denken, überhaupt was berichten müssen. Und das dritte Erstaunliche fand, dass das durch Software schon mal komplett abgebildet ist. Wenn wir jetzt gerade diesen Weg der Überwachung noch einen Schritt weiter untersuchen. Also du hast jetzt bereits berichtet, also wir haben Daten, die wandern jetzt zu der EZB beispielsweise. Wie geht es jetzt weiter? Also wie wird wirklich enforced? Also jetzt, ich sage jetzt mal im Extremfall, bis eine Bank zugemacht wird. Also Hintergrund der Frage ist, wir sind im Medizinproduktebereich in den Behörden personell ziemlich schwach aufgestellt. Also gibt es Bundesländer, die haben 1 oder 2 Personen und die sollen das machen. Das ist natürlich völlig aussichtslos. Allein nur, wenn man jetzt sich den Amazon-Online-Markt überwachen wollte, wird das 10-fache wahrscheinlich nicht erreichen. Kannst du uns einen Einblick geben, wie dieses Enforcement, in welcher Striktheit das im Bankenumfeld dann wirklich gemacht wird?
Also es ist erstmal so, bei der EZB in der Bankenaufsicht sitzt eine 4-stellige Anzahl an Leuten. Die BaFin hat eine 4-stellige Anzahl an Angestellten und die Bundesbank, die hat auch eine 4-stellige Anzahl an Angestellten, die sich mit Bankaufsicht beschäftigen. Also man kann es einfach von ausgehen, das sind sehr, sehr viele Personen, die allein den deutschen Bankmarkt überwachen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, wir haben auch natürlich mehr als 2000 verschiedene Banken. Ja? Aber du kannst einfach davon ausgehen, dass jede Bank mal mindestens eine Person hat, die für sie zuständig ist. Und natürlich eine große Bank wie die Deutsche Bank, die Commerzbank, da sind das ganz viele, die sich mit dieser Bank jeden Tag kontinuierlich beschäftigen, haben trotzdem nicht immer zwingend Erfolge. So, wie findet jetzt im Prinzip so eine Situation, oder wenn eine Bank in eine kritische Situation kommt? Erstens muss ich sagen, jede Bank, also zumindest die größeren Banken, müssen ein sogenanntes Testament machen. Das nennt sich Recovery und Resolution Plan. Recovery Plan, das beschreibt man immer, das kann man immer ganz gut beschreiben mit einem Flugzeug. Man muss im Prinzip sagen, wie weit kann ich die Flügel biegen, bis sie abbrechen. Ja, die Bank braucht also einen Plan, ja, an welcher Stelle würden ihre Kapitalquoten durchbrechen und was würde sie dann tun? Also was kann sie selber aussteuern, um nicht abzustürzen? Das ist der sogenannte Recovery Plan. Sie sagt dann, sie schließt Geschäfte, oder sie begibt eine Anleihe, um neues Kapital hereinzubekommen, oder holt Investoren rein, was auch immer, ja, oder verkauft Anteile. Das wäre sozusagen, was weiß ich, ja, Deutsche Bank verkauft ihre Kunstsammlung. Und damit, ja, die soll relativ wertvoll sein, deswegen bringe ich das als Beispiel. Das ist tatsächlich auch meines Wissens Teil des Recovery Plans. Ich glaube, ich verrate da nicht mein Geheimnis. Aber selbst wenn, das ist eigentlich bei jeder Bank so, jede Bank, die eine Kunstsammlung hat, da würde das berücksichtigt werden. Ja, also im Prinzip kann ich mit Reserven arbeiten und kann ich mein Geschäft so aussteuern, dass nichts passiert. Ja, kann ich zum Beispiel Einlagen holen, dann setze ich den Einlagenzins hoch, dann kommen die Leute alle zu mir, weil ich biete 3,5 und die anderen bieten halt nur 3,1. Ja, schalte eine Werbung vor der Tagesschau, zack, kommen die Leute zu mir. Das geht relativ schnell. Ja, das wäre Recovery Plan. Jetzt gibt es aber auch den Resolution Plan. Und das bedeutet, wenn die Bank das selber nicht mehr kann, dann steigt eine weitere Behörde ein. Es gibt also nicht nur die Bankenaufsicht bei der EZB, sondern es gibt auch das Single Resolution Board. Das ist eine Behörde, die sitzt in Brüssel. Ich weiß jetzt aktuell nicht, wie viele Leute dort arbeiten. War anfangs mal aufgesetzt mit 250 oder so. Es sind sicher jetzt mehr. Und die setzen dann im Prinzip dieses Testament um. Also ein Plan, bei dem die Bank zerlegt wird, in Einzelteile zerlegt wird. und dann praktisch marktschonend abgewickelt wird. Und marktschonend kann bedeuten, ich verkaufe einen Teil an Wettbewerber, ich schließe einen Teil, ich gebe das in eine eigene Struktur, ich gebe möglicherweise Kapital rein, staatliche Mittel, um das weiter zu betreiben. Das sehen wir ja zum Beispiel. Also nehmen wir mal ein Beispiel, die Hypo Real Estate, die 2008 praktisch insolvent gegangen ist. Da ist dann eine Finanzmarktstabilisierungsfirma gegründet worden. Ja? Und die hat dann das über Jahre hinweg abgewickelt. Und ich glaube, die gibt es immer noch und wickelt das langsam ab. Oder die erste Abwicklungsanstalt, sagt der Name schon. Das ist, wenn man so will, der Testamentsvollstrecker der WestLB. Ja? Da wird im Prinzip die Bank über Jahre hinweg, ja, natürlich mit Mitteln, mit Steuerzahlermitteln abgewickelt. Das Wichtige ist, dass man das eigentlich ohne Steuermittel machen möchte. Das war also das, was die Lehre aus der Finanzkrise, dass man das aus den Banken selber heraus macht. Und dazu müssen die Banken dann natürlich dann aufgestellt sein. Sprich, wenn ihr Abwicklungsplan zeigt, dass sie das nicht mit staatlichen Mitteln können, dann ist die Auflage, dass sie selber praktisch diese Mittel bereitstellen. Und jetzt gebe ich ein ganz relativ aktuelles Beispiel. Die Credit Suisse war in dieser Situation und die haben jetzt ihren Abwicklungsplan nicht umgesetzt. Sie haben ihn nur teilweise angewendet. Also im Abwicklungsplan wussten sie, welche Elemente zum Beispiel ihrer Eigenkapitalstruktur können sie umwandeln. Die hatten sogenannte Coco-Bonds. Da konnten Bonds praktisch umgewandelt werden. Und die haben sie einfach abgeschrieben. Sprich, die Investoren sind enteignet worden. Und dann ist der Rest der Bank, die war dann besser kapitalisiert, ja, weil praktisch diese Coco-Bonds umgewandelt worden sind, um die Bilanz zu kürzen. Ja, und damit haben sich die Quoten verbessert, ist verkauft worden an die UBS. Und das hatte zur Folge, dass der Steuerzahler nur mit relativ geringem Risiko reingegangen ist. Also diese ganze Transaktion hat der Schweizer Steuerzahler mit 9 Milliarden Franken, glaube ich, abgesichert. Das klingt viel. Wenn man weiß, dass die Bilanz der Credit Suisse 630 oder also über 600 Milliarden Franken ist, dann ist 9 Milliarden nicht so viel. Ja, dann weiß man einfach, okay, 1,5% ist der Staat mit drin. Ja, also das ist nicht nichts, aber es ist eben auch nicht so wahnsinnig viel. Und damit eigentlich eine ganz gute Situation. Sprich, diese Abwicklungspläne sorgen dafür, dass ich ohne oder mit relativ geringem Einsatz von Steuerzahlermitteln eine Bank sicher in den Markt überführen kann. Ja, das ist so ein wesentlicher Aspekt noch der Aufsicht. Ist also wirklich, wenn man so will, sehr, sehr stark ans Handeln gebunden. Nicht nur daran, dass jemand regelmäßig berichtet und sagt, ist alles in Ordnung, sondern dass ich auch eine Handlungsanweisung habe, was mache ich denn, wenn ich in einer Krisensituation bin? Und wie sorge ich dafür, dass keine Panik entsteht? Weil was würde denn passieren? Ich meine, wir nehmen das mal ganz praktisch. Stell dir vor, du bist jetzt am Samstag einkaufen und sagen wir mal, du bist jetzt Kunde der Commerzbank. Jetzt siehst du, vor der Deutschen Bank bildet sich eine Schlange. Und dann gehst du vorbei und dann hörst du die Leute tuscheln und sagen, ja, wir wissen nicht, die Deutsche Bank ist nicht stabil. Würde dich das kalt lassen, weil du bist ja bei der Commerzbank und denkst du, wenn die in Schwierigkeiten kommen, dann kommt ja meine Bank vielleicht auch in Schwierigkeiten. Und das ist genau dieses Gefühl, was man vermeiden will. Ja? Es wäre so, wie wenn man sagt, ja, jetzt mache ich selber die Übertragung als Laienperson, wenn man sagt, dieser Impfstoff von dem Hersteller, der funktioniert ja gar nicht. Aber wenn der nicht funktioniert, funktioniert denn der andere? Ja? Oder dieses Blutdruckmessgerät, das gibt total falsche Werte an. Ist das vielleicht ein systematisches Problem? Geben alle falsche Werte an? Das sind genau die Fragen, die sich dann stellen und die man natürlich vermeiden will.
Mhm. Also super interessant. Vieles geht ja wirklich jetzt auf den Erhalt dieses Systems mit hin. Und was du gesagt hast, wir haben eine extrem hohe Menschenanzahl, die sich darum kümmert. Also du hast jetzt von mehreren vierstelligen Anzahlen gesprochen. Also ich war in Brüssel, stimmt eher, wir haben 4 Personen, die sich darum kümmern. Also das ist kaum untertrieben. Ich glaube, es sind 20, die wir da haben. Also das ist absolut lächerlich eigentlich und unvergleichbar, also in jeder Hinsicht. Also muss man sich jetzt da gar nicht wundern, dass man da auch zu unterschiedlichen Resultaten kommt. Du hast jetzt, wie gerade eben gesagt, eben viel auf dieses System Stabilität argumentiert. Wenn wir jetzt zum Schluss vielleicht noch ganz kurz das Enforcement den Blick ein bisschen ändern, und zwar vielleicht auf ein Fehlverhalten einer einzelnen Bank. Und damit meine ich jetzt nicht eben, dass man sich verzockt hat zum Beispiel, ja, und dann quasi diese Pläne zur Anwendung kommen, sondern wir haben betrügerisches Verhalten zum Beispiel. Oder man, also wir hatten ja da, also deutsche Banken haben ja da schon ziemlich vieles ausprobiert, was man da in diese Richtung machen kann. Oder die haben ein Produkt gebaut, das einfach wieder der regulatorischen Vorgaben ist. Wie sieht da das Enforcement aus? Also wie entdeckt man das und wie geht man dann vor? Also welche Möglichkeiten hat dann ja in diesem Fall BaFin oder eben die Enforcement-Agenturen?
Also ich gebe jetzt erstmal ein Negativbeispiel, an dem man sieht, dass es nicht funktioniert hat. Wirecard, das ist ja auch jetzt noch nicht so lange her. Bei Wirecard war das Problem, dass nur ein Teil der Geschäfte praktisch in der Wirecard-Bank waren. Und die Bankaufsicht hat sich praktisch nur mit der Wirecard-Bank beschäftigt. Die war aber unauffällig. Ja, die Betrügereien sind, wenn man so will, in der Holding passiert. Das heißt also, eine wesentliche Lehre, die man daraus gezogen hat in der Bankaufsicht, ist, dass man immer das gesamte Konstrukt sich ansehen muss. Nicht nur den, wenn man so will, offensichtlich regulierten Bereich. Ja, das heißt, es ist auch eine typische Vorgabe, dass eine Aufsicht dann sagt, okay, wir akzeptieren nicht, dass ihr mehr oder weniger eure Risiken außerhalb unseres Einflussraums bewegt. Das ist also ein wichtiger Punkt. Wie gehe ich mit Holdingstrukturen um? Und es würde in diesem speziellen Fall bedeuten, dass Banken noch abgewickelt werden. Oder ein noch viel aktuelleres Beispiel. Einige der russischen Auslandsbanken, die sind dann praktisch überführt worden, sind in staatliche Obhut genommen worden und werden jetzt Stück für Stück abgewickelt. Also ein Klassiker, weil man halt sagt, okay, die sind jetzt so stark unter Sanktionen, die können gar nicht mehr ihr Geschäft betreiben. Wir haben aber natürlich auch Einleger, die da ihr Geld eingelegt haben, die müssen ja auch irgendwie geschützt werden. Das kann ich am besten nur erreichen, auch unter Anreizmechanismen, indem ich das unter staatliche Obhut stelle. Und dort wird es dann praktisch über die Laufzeit hinweg, idealerweise ein bisschen schneller, abgewickelt, bis auf Null heruntergeführt. Das macht eine Aufsicht durchaus. Und wenn man jetzt mal Europa verlässt, in den USA, da ist die sogenannte FDIC, im Prinzip, wenn man so will, die Einlagensicherung der Amerikaner, Federal Deposit Insurance Company, heißen die, glaube ich, der Corporation, Federal Deposit Insurance Corporation, die machen das regelmäßig. Also gefühlt gibt es da jedes Wochenende, laufen die bei irgendeiner kleinen Regionalbank ein, ja, schließen die Filialen, ja, und überführen die dann möglicherweise sogar in eine andere Bank, das ist typischerweise das, was die machen, um halt sicherzustellen, dass, wie ich schon gesagt habe, die Einleger schadlos gestellt werden oder idealerweise möglichst schadlos gestellt werden. Aber auf der anderen Seite ist auch wichtig, natürlich die Kreditnehmer, ja, all die Schuldner, trotzdem weiterhin ihre Schulden begleichen. Weil wenn das nicht so wäre, dann würde ich ja als Schuldner darauf spekulieren, ich gehe mal eher zu einer schlechten Bank und hoffe, in einem halben Jahr fällt die um und dann muss ich meinen Kredit nicht mehr bezahlen. Das wäre ja auch ein perverser Anreiz. Also auch daran muss natürlich eine Bankaufsicht ein großes Interesse haben, dass solche Anreize nicht entstehen. Aber das passiert, ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet, aber das passiert tatsächlich regelmäßig.
Also die, wenn man die Antwort zusammenfasst oder abstrahiert, ist es, sie sind viel radikaler, also nämlich ein Unternehmen zu schließen. Also ich kann mich jetzt gar nicht entsinnen, wann das jetzt in Europa oder Deutschland das letzte Mal geschehen ist. Also bis es mal zu einem Zertifikatsentzug kommt, also da muss uns, glaube ich, ziemlich viel passieren. Und das Zweite ist die Geschwindigkeit, die du gerade gesagt hast, wie man darauf reagiert. Also du hast zum Beispiel genannt die Wirecard-Sache und jetzt hat man sofort reagiert und hat gesagt, okay, wir schauen uns ab jetzt immer die Gesamtkonstruktion an als inklusive Holding und das sind Geschwindigkeiten, die mir jetzt aus dem Medizinproduktebereich nicht bekannt sind. Gibt es eine Frage, die ich vergessen habe zu stellen oder eine Sache, über die wir noch unbedingt sprechen sollten?
Also ich glaube, was wichtig ist bei solchen aufsichtsrechtlichen Fragen ist, dass du, also ich hatte mal einen Chef, der hat immer gesagt, naja, Militärs sind immer gut darin, den letzten Krieg zu gewinnen. Ja? Und der nächste ist aber anders. Ja? Also der war Schweizer und war da auch irgendwie sozusagen im Schweizer Militär durchaus engagiert und hat immer diese Analogien gebracht, die waren mir als ehemaliger Kriegsdienstverweigerer waren die immer ein bisschen fremd, aber man lernt ja logischerweise auch dazu. Ich fand das interessant, dass ich mich darauf einstellen muss, und deswegen kommen diese Szenarien, bringe ich nochmal diese Szenarien ein, dass diese Szenarien versuchen, die Zukunft vorherzusagen. Genauso wie die Abwicklungspläne versuchen, Handlungsanweisungen zu geben, wie ich abwickle. Und ich habe mal als Berater für eine Bank sogar so ein Drehbuch geschrieben, also ein Drehbuch, wie würde denn so ein Abwicklungswochenende, so nennen wir es mal, aussehen? Uns ist vollkommen klar, der echte Film wird nachher anders sein. Also man macht immer diese Vorbereitung, das ist wie das Beispiel Credit Suisse, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich mache alle diese Vorbereitung wohl wissend, dass ich mich nur auf Szenarien vorbereite, die Realität aber dann sich möglicherweise ganz anders materialisiert. Ich muss also in der Lage sein, aus meinen Vorbereitungen heraus dann Elemente herauszunehmen, die ich in der speziellen Situation dann anwende, weil ich, sagen wir mal, dieses spezielle Szenario mir vorher nicht überlegt habe. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, über den man nachdenken muss in der Aufsicht. Und man muss auch darüber nachdenken, dass natürlich sich immer wieder Anforderungen ändern. Also, ja, wir haben ja gesagt, ja, zu bestimmten Zeiten, ich bringe mal das Beispiel, als ich angefangen habe, war ein wesentliches Kriterium, wenn jemand einen Telefonanschluss hat, dann war er kreditwürdiger. Das hat heute logischerweise keine Relevanz mehr. Ja? Also ich meine, man merkt einfach natürlich, es gibt technologische Veränderungen und damit ändern sich auch Verhaltensweisen und damit und es verändern sich natürlich auch Signaturen. Das ist auch wichtig. Also im Medizinbereich, wenn Leute älter werden, dann kommen natürlich andere Krankheitsbilder zum Tragen, als in einer Gesellschaft, in der das Durchschnitt, dass die Lebenserwartung geringer ist. Das sind also alles Aspekte, die man auch berücksichtigen muss. Und es gibt medizinischen Fortschritt, der muss ja logischerweise auch berücksichtigt werden.
Also was du jetzt gerade wunderbar geschildert hast, ist zwei Aspekte. Nämlich das eine, wir brauchen diese Modellierung, also durch Szenarien genannt gehabt, und zwar sowohl von Herstellerseite als auch von Gesetzgeber- und Aufsichtsseite, also zumindest das Letztere, das fehlt völlig. Das hat man der MDR gesehen, da hat man sicher nicht modelliert, was die Konsequenzen sein werden, und das konnte man eigentlich alles berechnen oder höhere Mathematik. Und das Zweite, was du gesagt hast, sind keine statischen Konstrukte oder Dinge, die man modelliert, sondern die müssen state of the art bleiben, weil sich eben vieles ändert. Du hast jetzt genannt einmal die Patientenpopulation, das betrifft die Technologien, das betrifft den medizinischen Fortschritt. Also Fazit von all dem, im Bankenbereich ist man an vielen Stellen doch einige Schritte voraus, was Regulierung angeht, was die Anpassungsfähigkeit der Regulierung angeht, auch was die Überwachung der Regulierung angeht. Und so bin ich da super, super dankbar, dass du diesen Einblick uns gegeben hast, der für die meisten Menschen ja, in der Medizinproduktewelt wirklich völlig neu ist und uns Türen aufgestoßen hast, die wir sonst nie hätten sehen können, was sich dahinter verbirgt. Sebastian, hab ganz, ganz herzlichen Dank für diese großartigen Insights.
Sehr gerne.